So. Schön bei euch zu sein. Heute zusammen, die wir noch nicht gesehen haben. Gott, den meisten habe ich schon heute gesagt. Danke, Christi, dass du mich da gerettet hast, gell? Vor dem Aufstehen. Ich war das nicht gewöhnt, aber jetzt ist es gut. Ich kann mich da sehr gut einfügen. Wie schon gesagt, zu Winterthur haben wir heute die Premiere, Maskenpflicht im Gottesdienst. Ich hatte gestern eine Hochzeit in einer vollen Kirche mit Maske und ich kann sagen, es geht also. Wir haben es wirklich lustig gehabt. Wir haben es fest gehabt. Ja, ich komme aus ein paar speziellen Wochen raus. Wir haben nämlich das Town Village fast fertig gebaut. Eigentlich ist es fertig gebaut. Generationenübergreifende Wohnen, auch die Räume von der Stiftung, die neuen Teenager-Jugendräume, alles ist fertig. Und in einer Woche habe ich 51 Wohnungen dürfen übergeben. Also mit 51 Mietern oder Ehepaar oder Mieter und Freunde durch die Wohnungen durchgelaufen, geschaut, wo es noch Mängel gibt und so weiter. Und jetzt sind im Town Village bereits etwa 80% der Leute eingezogen. Sieht man auf dem Balkon, oder? Ich bin am Town Village Süd, ich wohne schon 2 Jahre dort. Da sehe ich so das Town Village jetzt Mitte und einen Park hin. Da sieht man überall langsam die Blumenstöcke und so. Und ein bisschen Puff auf dem Balkon manchmal. So der Abfall, der draussen liegt und weiss ich was. Aber spannend, es lebt jetzt, oder? Es lebt jetzt wirklich. Und es kommt sehr, sehr gut. Und jetzt sind wir gerade an der Mängelbehebung. Vielleicht wisst ihr das. Wer von euch mal eine neue Wohnung eingezügelt ist oder selber mal gebaut hat. Pro Wohnung rechnet man 10 bis 20 Mängel. Baumängel. Und jetzt könnt ihr das mal 51 rechnen. Und auf meinem Handy habe ich so einen Chat, einen Mängelchat, oder? Ich habe ihn jetzt abgestellt. Da geht etwas. Aber es sind alles kleinere Sachen, wie das WC-Spülung läuft immer oder ja, so Sachen, genau. Wir sind ja auch in einer speziellen Zeit, das muss ich nicht mehr betonen. Und ich sage jetzt nicht das Wort, das ich sagen wollte, aber es freut mich auch nicht gerade, sagen wir es mal ganz anständig. Und, aber es hat auch gewisse gute Seiten. Die gute Seite ist die, ich war ja in Marokko, kurz vor dem Lockdown, und Muslime sagen immer, Inshallah, oder? So Gott will. Und früher bei uns in der Gemeinde, ich bin ja seit 43 Jahren in der GVC, hat man auch gesagt, so Gott will und wir leben, werden wir nächstes Jahr, oder? Jakobusbrief, das hat man einfach so gesagt, weil wenn man ein guter Christ war, hat man das gesagt. Und dann hat man es wieder nicht mehr gesagt, ist so ein bisschen verloren gegangen. Und jetzt sagt man es irgendwie mit einer anderen Bedeutung, oder? Ich habe nächstes Jahr 5 Reisen vorgesehen, so Gott will und wir leben. In 3 Wochen gehen wir auf Griechenland, Herbstferien, dort mit 600 Leuten, so Gott will, und wir leben. Also es gibt auch gewisse Demut, oder? Gibt schon, oder? Und das ist vielleicht etwas vom Positiven. Wir haben es nicht mehr im Griff. Es gibt eine gewisse Demut. Gut, über das wollen wir nicht reden. Wir haben es heute über das gemeinsame Gebet. Ich nehme einen ganz anderen Anfahrtsweg, als vielleicht man sonst nimmt. Ich möchte mit euch einige Sachen aus dem Buch Daniel anschauen. Es ist ein fantastisches Buch, die viele von euch kennen es vielleicht. Der Nebukadnezar hat Jerusalem belagert und hat dann die Elite, die junge Elite, Nachwuchselite von Jerusalem deportieren lassen zu sich auf Babel. Nach Babylon, Stadt Babel. Er hat die besten, weil er nehmen, die besten, verheißungsvollsten jungen Männer, um sie dort in 3 Jahren im Königshof zu Spitzenbeamten auszubilden. Offenbar haben die Juden den Ruf gehabt, dass sie Top-Beamte werden können. Haben wir Christen das auch manchmal? So in der Wirtschaft. Dass wenn man uns dort einbindet, dass das etwas anderes ist. Lassen wir das. Es sind 4 Namen unter all denen, die deportiert worden sind, die wir kennen. Kennen ihr es auch? Wie heisst es? Jetzt kommen wir jetzt schnell. Hä? Der Daniel, oder? Der ist ja mal klar, oder? Dann haben wir den Hanania, Mischael, Asaria. Und jetzt lesen wir Kapitel 1, Vers 5 bis 7. Die sind also die vier, aber auch viele andere sind nach Babylon deportiert worden. Und dann heisst es, für sie bestimmte der König, was man ihnen täglich geben sollte. Von seiner Speise und von dem Wein, der er selbst trank. Damit sie so 3 Jahre erzogen würden und nachher vor dem König dienen sollten. Und drinnen waren eben Daniel, Hanania, Mischael und Asaria von den Kindern Juda. Also, die vier sind in der völligen Fremde gsi. Andere Sprache, wenn du mal die Jungen da, Kids vorstellen, du bist irgendwo weit weg, sagen wir zu China. Dein Tag auf den anderen, du hast keine Eltern mehr, du kannst nicht Chinesisch, du hast andere Götter, anders essen, alles total anders, oder? Und dazu, zu all dem Fremden, kommt etwas dazu, dass der König angeordnet hat, dass die neuen Namen überkommen. Wie heisst du dort hinten? Erich. Ja, vielleicht hättest du nachher Belsazar geheissen. Also, der Daniel zum Beispiel, der ist umgenannt worden. Daniel bedeutet, Gott hat Recht verschafft. Oder Gott von Israel hat Recht verschafft. Er hat einen neuen Namen bekommen und der heisst Belshazzar. Und Belshazzar heisst, der Gott Bel beschütze den König. Also, der Daniel ist mit einem anderen Gott identifiziert worden, als der, den er geglaubt hat. Nehmen wir noch einen, der Schadrach. Also der zweite ist umtauft worden in Schadrach und das heisst Befehl Akkus, der Befehl vom Mondgott. Also ich heisse jetzt Befehl vom Mondgott. Vorher hatte ich einen biblischen Namen gehabt, der heisse Gott beschützt oder Gott lenkt und jetzt habe ich den Namen der Gott Akku, der Mondgott soll mir befehlen. Es ist totale Umpoli gsi. Wie würden wir sagen, Kirnwäsch vom Höchsten, oder? Kirnwäsch vom Höchsten. Alles anders. Alles total anders. Mit dem Ziel, dass in 3 Jahren du ein anderer Mensch bist. Anders denkst, anders glaubst, alles anders. Nur deine Weisheit soll bleiben, dass du dem König kannst dienen. Die Frage ist, ob sich nicht bei diesen vier und den anderen bei dieser Kirnwäsche, bei dieser Umpolung nicht ihr Glaube plötzlich auflöst in all dem Fremden hinein. Und wir wissen, es ist nicht passiert. Wir sind nicht in so einer Situation. Aber ein bisschen doch ganz ein bisschen in einer ähnlichen Situation, nämlich so, dass wir auch oft, die allermeisten von uns, in einem Umfeld leben, wo nichts mit unserem Gott und mit Jesus zu tun hat. Vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht am Arbeitsplatz, in der Verwandtschaft, wo auch sonst. Ist es dann manchmal nicht schwierig, den eigenen Glauben zu behalten? Vom Daniel und seinen Freunden können wir sehr viel lernen. Sie sind ihrem Gott in Wort und Tat treu geblieben. Sie haben auf Sachen verzichtet zu machen, die andere gemacht haben, weil sie gesagt haben, das liegt nicht drin bei uns. Gar nicht so einfach. Sie haben sogar Ablehnung in Kauf genommen. Und trotzdem haben sie ehrenvoll vom König geredet. Wichtig. Sie haben also ihren Glauben gelebt, fadengerade, und trotzdem haben sie nicht gesagt, der König der Doppel. Sondern sie haben ehrenvoll vom König geredet. Kann man das? Das kann man. Wir leben in einer säkularen Welt, nicht in einer christlichen Welt. Und darum geht es auch darum, vom Daniel zu lernen und seine Freunde klar unseren Glauben zu leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich aber auch unserem Staat unterzuordnen und von unseren Leitern, von unseren Regierungsleuten von der Schweiz auch ehrenvoll zu reden. Das Zweite, was wir sehen, ich komme dann schon noch zum Gebet, keine Angst. Das Zweite, was wir sehen, Kapitel 3, Vers 1. Der König hat beschlossen, es gebe riesige Statuen, die man anbeten muss. Kapitel 3, Vers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit
und ließ es im Tal Dura in die Provinz Babel aufstellen. Und er hat gesagt, wenn die Posaune kommt, müssen alle das Teil anbeten. Und was haben die drei Freunde gemacht? Wir haben vorher gesagt, sie haben den Glauben klar gelebt und ihren Glauben hat ihnen untersagt, nur fremde Götter anzubeten, nur der einzige Gott, ihren Gott, Israels, hat sie anbeten. Und jetzt sind die Leute gekommen zum König und gesagt, du, da hat es den drei, die beten das Standbild nicht an. Und du hast gesagt, die kommen im Feuerofen. Also weg damit, bringen wir sie um. Was sagt der König? Kapitel 3, Vers 15. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten sollte? Also er hat angeordnet, dass die drei im Feuerofen kommen und hat gefragt, wer ist der Gott, der uns retten sollte? Das ist ja eine Provokation, oder? Das ist doch gar keine Kraft. Wo gibt es einen Gott, der uns retten sollte? Und jetzt ist ganz wichtig, die Antwort von diesen drei war folgendermaßen, Vers 17. Sieh, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen, dazu auch aus deiner Hand retten. Unser Gott kann, sagt's. Und wenn es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Standbild, das du hast aufstehen lassen, anbeten werden. Sie sagen, Gott kann, aber er muss nicht. Gott kann, aber wenn er nicht tut, ist auch okay. Oh oh, da haben wir manchmal ein bisschen andere Gedanken, oder? Wenn man betet um Heilung, oder? Dann darfst du ja nicht sagen, Gott kann, und wenn er es nicht tut, glaube ich trotzdem, dass es ein guter Gott ist. Ich habe im Winterthur eine Predigt zu dem. In der Sommerferien, vielleicht haben sie gehört, könnt ihr mal nachlesen oder nachlesen. Mein unfassbarer Gott. Je länger ich mit Gott unterwegs bin, je weniger verstehe ich ihn. Oder anders gesagt, je weniger kann ich ihn fassen. Mein Glaube ist dafür stärker geworden. Weil ein Gott, den ich fassen kann, ist kein Gott mehr. Verstehen wir das? Ein Gott, den ich manipulieren kann, ist kein Gott mehr. Und da sagen die drei, wir glauben, dass Gott Wunder tun kann, und wenn er es nicht tut, ist er trotzdem unser Gott. Glauben, dass Gott Wunder tun kann. Glauben aber auch, wenn Gott Wunder nicht tut, können wir das. Was für eine Haltung. Das ist echter Glaube, fester Glaube, der nicht abhängig ist von Wunder. Ja, wenn wir um Wunder beten, dann will ich Wunder erleben. Auch viel zu wenig natürlich. Ein Glaube, der beides in Betracht zieht, der weiss, dass Gott nicht verfügbar ist für uns. Im November kommt mein neues Buch raus und da habe ich auch ein Kapitel genau über das Thema. Und jetzt ist die Frage, woher nehmen Daniel und seine drei Freunde Kraft zu einem solchen Leben? Zu einem Leben, wo sie sagen können, zu einem Glauben, Gott kann und wenn es nicht tut, glauben wir trotzdem und zweifelt nicht. Wir sind in einer fremden Umgebung, wir werden entpersonalisiert. Wir werden umgeholt und trotzdem wird das dem König nicht gelingen, weil wir haben einen festen Glauben. Und wir stehen fest. Woher nehmen sie das? Und jetzt sind wir beim Thema vom heutigen Tag. Nämlich vom gemeinsamen Gebet. Oder überhaupt vom Gebet. Das Gebet, das die Ausrichtung gibt auf den Gott. Das Gebet, das das Verwurzelziel gibt in den Gott. Nehmen wir eine Stelle dazu, Daniel Kapitel 2. Der König hat einen Traum gehabt und hat Traumdeuter kommen lassen und hat gesagt, ich habe einen Traum gehabt, müssen wir sagen, was ich geträumt habe. Traumdeuter geht nicht, kann niemand sagen. Ich meine, einen Traumdeuter, den der König hat, das kann man ja. Ob es stimmt oder nicht, okay. Der König hat schon gewusst in die Schlitzohren. Und er hat gesagt, nein. Ich erzähle euch den Traum nicht, ich will, dass ihr mir den Traum sagt. Keiner hat den Traum können sagen und der König hat gesagt, gut, alle weißen Sager und das Glump. Und dann ist Daniel gekommen, ist von der König gekommen und gesagt, es gibt einen Gott, der kann das. Gib du mir Zeit. Und dann lesen wir Folgendes, was Daniel gemacht hat, um herauszufinden und können von Gott her zu hören, was der Traum war. Kapitel 2, Vers 17. Und Daniel ging heim und berichtete es seinen Kameraden Hanania, Mischael und Asaria, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Kameraden nicht mit den anderen Weisen in Babel umkämen. Daniel ist gegangen und hat gesagt, meine Freunde, jetzt wird betet. Jetzt sollen wir zusammen beten. Jetzt brauchen wir einander. Erstens, damit wir nicht umgebracht werden. Und zweitens, damit ich Weisheit habe von Gott, den Traum können zu erklären und herauszufinden, was es war. Und da sehen wir drin die Kraft des gemeinsamen Gebets. Ich bin überzeugt, dass das nur eine einzige Stelle ist von dem, was die Haltung von diesen Freunden von Daniel ausgemacht hat. Was ihnen Kraft gegeben hat, festzubleiben im Glauben. Was ihnen Kraft gegeben hat, zu sagen, Gott kann, aber er muss nicht. Und mit Glauben trotzdem vertrauen. Das ist das gemeinsame Unterwegs. Früher haben wir so ein Lied gesungen. Wer hat das auch noch gesungen von euch? Warum geht es ja nicht als Solo-Christ? Ja, wir haben es gesungen. Ich kann es nicht mehr hören. Und doch ist es wahr. Also das gemeinsame Gebet, glaube ich ganz fest, aufgrund von dieser Stelle. Der Daniel ist nicht gekommen, du ausnahmsweise müssen wir jetzt einmal zusammen beten. Wir haben es zwar noch nie gemacht, aber vielleicht können wir es trotzdem einmal machen. Ich bin überzeugt, das war etwas, was sie gepflegt haben. Gemeinsame Gebet, das hat sie verbunden. Mit dem haben sie sich gegenseitig ermutigt. Mit dem haben sie sich gegenseitig gedreht. Und mit dem sind sie eingestanden in der Fürbitte. Und so steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Ja, der Paulus schrieb, dass Fürbitte für die Obrigkeit nicht zu motzen über die Obrigkeit. Nicht zu sagen, die dubbeln zu Bern oben, oder? Keine Ahnung, oder? Ja, sitzen wir zu Bern oben und das selber entscheiden. Hey, wir haben eine fantastische Regierung. Wir haben 7 Bundesräte. Die gewisse 7 ist die Vollzahl, die biblische Vollzahl. Warum haben wir gerade 7? Natürlich bin ich mit allem einverstanden. Natürlich würde ich es viel besser machen. Ist ja logisch, oder? Also ich meine, anders. Aber versteht ihr? Wir sind aufgerufen, für die Obrigkeit zu beten. Wenn wir dann die Apostelgeschichte anschauen, und andere sehen wir das Fürbitte für Regierung, für die Gläubigen, für die Verfolgten, für Leidende in der Kirche, in der Small Group, dass Fürbitte etwas ganz Zentrales ist. Zusammen Fürbitte tun. Wie beten wir jetzt gemeinsam? Ich weiß nicht, wie ihr es habt, die jetzt Ehepaar sind. Meine Frau und ich sind keine Helden im gemeinsamen Betten. Schon gar nicht gewesen. Mit Corona haben wir angefangen. Weil ich habe ja Homeoffice gemacht, oder? Bin zur gleichen Zeit aufgestanden, zur gleichen Zeit ins Bett gegangen und zur gleichen Zeit zum Morgen gegessen oder Kaffee getrunken. Wir haben angefangen zusammen betten. Und das ist gar nicht so einfach manchmal. Wir beten manchmal auch unterschiedlich, oder? So erlebt man es vielleicht auch sonst in der Small-Gruppe, so es gar nicht so einfach ist. Wir haben dann also ein Büchlein genommen von Thomas Harry, wo, wie heisst es jetzt schon wieder? Es hat so Gebetsanleitungen drin, oder so Gebetszeiten mit Liedern, mit Gebet, mit Bibeltext und so, ist ich habe es super gefunden, meine Frau auch. Das haben wir einmal gemacht. Deus Adest heisst es von Thomas Harry. So Tagzeitgebetmässig. Und dann haben wir angefangen, jetzt, dass wir aufschreiben, jeden Tag, für welchen Bereich wir beten. Weil sonst beten ist immer das Gleiche, oder? Für welchen? Also am Montag beten wir für die Family, unsere Familie. Am Dienstag beten wir für die Kirche. Mittwoch beten wir für die Stiftung und so weiter. An welchem Tag beten wir für was? Und das gibt uns ein Gebet, ein gemeinsames Gebet, das auch irgendein Leitfaden. Jetzt gibt es noch ein Problem, wenn man zusammen betet, oder? Dass jeder einfach Gott das betet, was er will. Darf er ja. Ist gut, ist alles okay. Aber irgendwie, wenn man zusammen betet, auch in der Kirche oder der Small Group, wäre es schön auch, wenn man so einen gemeinsamen Fluss hier käme vom Gebet. Also wenn du zum Beispiel betest für die Kirche, dass ich nicht, wenn du gerade fertig bist, bete für mich oder für Tante Rösli. Sondern ich eigentlich dort weitermachen, wo du gebetet hast. Und auch in das hier beten. Und dann merkt man, jetzt hat man fertig gebetet für die Kirche. Und dann kann man anfangen, für eine Person zu beten. Und die anderen können sich eins machen und auch einbeugen, für die Person zu beten. Und so gibt es Gebet wie einen Fluss, das gemeinsame Gebet. Das wäre dann schon die höhere Schule des gemeinsamen Gebets. Aber wir dürfen ja ausprobieren. Und ich ermutige euch, das auszuprobieren. Die nicht geheiratet sind oder nicht als Ehepaar können beten, wir können über das Telefon beten, wir können über Zoom beten, wir können über alles Mögliche beten und vor allem auch in der Small Group. Jetzt ist noch etwas spannend beim gemeinsamen Gebet. Jesus sagt ja, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Wieso sagt er echt das? Wieso hat er das gesagt? Wieso gerade zwei oder drei? Wieso sagt er nicht 20 oder 30? Es gibt einen Grund, den ich erst etwa vor zwei Wochen meinte, herausgefunden zu haben. Jesus war ja ganz Jude, sind wir einverstanden? Er hat als Jude gelebt. Er hat Brüche gemacht von Juden. Ich war vor etwa 3 Jahren am Flughafen in Zürich und gewartet auf drei Lallflüger mit einer Gruppe auf Israel. Und da sind so schwarz gekleidete Männer, orthodoxe Juden, da rumgestochen wie Bienen. Und ich schaue, ob sie einen sehen mit einem Käppi, ein Jude. Und wenn sie einen gesehen hat sie ihn gepackt und zu sich genommen in seine Gruppe. Ich dachte, aber die Orthodoxen, die nehmen sonst also nicht orthodoxe Juden in ihre Mitte, oder? Wisst ihr warum? Im Judentum, das Gebet, dass die Gegenwart von Gott da ist, musst du 10 Männer haben. Sonst ist die Gegenwart von Gott nicht da. Das ergibt sich aus einer Zahlenkombination und so weiter. Bis zum heutigen Tag so. Dem sagt man es Minyan. Also in die Synagoge zusammen beten, und das als Gottesdienst deklarieren, wenn nicht 10 Männer da sind, geht nicht. Die Shechina, die Gegenwart von Gott, die auch über im Tempel eingezogen war und über der Stiftshütte war, die Shechina, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes, kommt nur im Judentum, wenn 10 Männer beieinander sind. Und jetzt sagt Jesus etwas Revolutionäres. Absolut revolutionär. Er sagt nicht 2 oder 3 Männer. Er sagt 2 oder 3. Und damit hat natürlich jeder jüdische Zuhörer gewusst, was das gab, Jesus. Er sagt, vergessen das mit dem Minyan. Vergessen das. Schon wenn 2 oder 3 beieinander sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das war revolutionär. Das hat etwas auf den Kopf gestellt. 2 oder 3. Da ist er mitten unter ihnen, oder? Und so hat Jesus gesagt, für das gemeinsame Gebet braucht es nicht 10 Männer. Es braucht 2 oder 3 gläubige Menschen, die zusammenkommen, um zu beten. Jetzt sind wir ja als Schweizer oft so, dass wir Sachen gegeneinander ausspielen. Bis zum 10 habe ich Zeit. Sachen gegeneinander ausspielen, oder? So, das gemeinsame Gebet und das persönliche Gebet. Wir spielen dann manchmal auf, ich bete halt und du säckelst nur umeinander für Gott. Und der andere sagt, ich tue wenigstens etwas, du betest nur. Immer das Ausspielen, das ist ein Mist. Die einen haben die Aufgabe, die anderen das andere. Und beim Gebet ist so, dass wir nicht ausspielen dürfen, das gemeinsame Gebet gegen das persönliche Gebet. Wir sehen nämlich, beim Daniel, dass er nebst dem gemeinsamen Gebet aus persönlichem Gebetsleben gelebt hat. Und da sehen wir ganz besonders im Kapitel 6, Vers 11. Als nun ist ein neues Gebot herausgekommen, dass man keinen Gott mehr anbeten darf, ausser dem Gott von dem König. Als nun Daniel erfuhr, dass dieses Gebot unterschrieben worden war, ging er in sein Haus hinein. Er hatte aber einen Söller. Was ist jetzt schon wieder ein Söller? Das ist das Obergemach. Das ist früher so Dachterrasse, würde man heute sagen. Offen auf alle Seiten. Der schöne Abendwind weht durch, der Mittagswind, es ist angenehm. Man sieht überall hin. Und wenn jemand dort oben gebettet hat, dann hat man ihn von unten gesehen. Also, er hatte aber an den Söllner offene Fenster in Richtung Jerusalem und er fiel täglich dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinen Gott, wie er es bisher immer getan hatte. Also, der Daniel hat als zweites Geheimnis neben dem gemeinsamen Gebet aus persönliche Gebet gehabt, und zwar die Taktzeitgebet, wie man sagt. Dreimal täglich. Von dem her kommen die ganzen Kloster Taktzeitgebetregeln. Dreimal im Tag, die meisten Klöster machen es fünfmal im Tag, kommen zusammen, bei meinem Freund im Kloster Einsiedler gesehen und also Taktzeitgebet miterlebt. Dreimal im Tag hat der Typ, der so streng gehabt hat, schon Chefbeamter an dem Hof, dreimal im Tag ist er dort rauf, in sein Kämmerli, das offene Fenster hatte, dreimal im Tag gebetet. Also beides. Beides ist wichtig nebeneinander. Das persönliche Gebet und das Gebet mit Menschen zusammen. Dann sehen wir noch etwas, was das Gebet anbelangt. Das ist im Buch Daniel, nämlich in Kapitel 9, dort Vers 3 und Vers 5. Der Daniel hat Fürbitte da für sein Volk. Und zwar hat er gewusst, wir sind vertrieben worden aus Israel, deportiert worden wegen unserer Schuld und unserer Sünde. Und jetzt fängt er an zu beten. Und er sagt nicht, Gott, so viel Double, so viel verkehrte Leute in meinem Volk, vergib ihnen. Ich bin gut, mein Volk ist schlecht, darum ist uns das passiert. Er tritt jetzt aber in Riss zwischen der Schuld vom Volk und von Gott. Die Schuld vom Volk hat einen Riss gegeben zwischen Gott und dem Volk. Und jetzt steht er zwischen ihnen, aber er stellt sich zumindest auch darunter. Er sagt, wir haben gesündigt, wir. Herr Gott, wir haben gefehlt. Vergib uns, stell es wieder her. Ich weiss, wir haben es verdient, aber bitte vergib uns. So geht die richtige Fürbitte für ein Volk. Auch Fürbitte für eine Familie, Fürbitte für eine Verwandtschaft. Dass man sich nicht erhebt über die anderen, sondern auch der Nähe gibt und sagt, mir, ich bin ein Teil von dem Volk, ich bin Teil von dieser Familie, vergib uns, Herr Gott. Das ist ein Gebet in Riss stehen für das eigene Volk, das man zusammen machen kann in der Fürbitte, aber auch allein kann machen, in der Riss einstehen. Im Prophet, ich glaube, ist der Hesekiel oder Zacharia, heisst, ich suchte einen Mann, der in den Riss tritt, aber es war keiner da. Also Gott sucht immer wieder Frauen und Männer, die in der Riss stehen, wo durch die Schuld vom Volk, von einer Nation, durch Abtreibung, durch weiss ich was entsteht, wo dort eintreten und um Fürbitte und um Vergebung beten. So, einen haben wir, ich hätte noch viel, aber das, ich kann euch sagen, das Buch Daniel ist paff, fantastisch. Ich möchte nur noch etwas zum Schluss sagen. In Kapitel 11 zeigt Gott dem Daniel eine riesige Zeitspanne von der Weltabfolge. Der Mann, der eben sein Ohr näher bei Gott hat. Der Mann, der eben ein Freund von Gott ist, weil er betet. Der Mann, der Zeit hat, dass Gott kann und sich Zeit nimmt, zu ihm reden, zeigt Gott Abfolge von Königreich. Ganz Kapitel lang. Es wird einem gerade schwindelig, wenn man es liest. Und Leute gibt es, die können dann erklären, welches Königreich wann war und überhaupt und so. Halleluja, ich kann das nicht. Wenn ich das lese, sehe ich nur, ist der König gekommen, ist wieder gegangen, der König kommt, das Reich kommt, das Reich kommt, das geht, das kommt, das. Das verstehe ich. Mehr nicht. Ich muss gar nicht mehr verstehen. Aber ich weiss, Gott hat Geschichte im Griff. Die Mächtigen von dieser Welt haben nicht das letzte Wort. Das Chaos von gewissen Weltreichen, von Regenten, ist nie das letzte Wort. Und das gibt mir eine grosse Zuversicht im Gebet. Eine grosse Zuversicht, dass Gott die Zukunft im Griff hat. Verstehen wir das? Das können wir lernen aus dem Buch Daniel. Und der Spitzensatz dazu ist ganz am Anfang, Kapitel 2, 21, ein Schlüsselvers für das ganze Buch Daniel. Gott setzt Präsidenten ein und er setzt sie wieder ab. Gott setzt Machthaber ein und er setzt sie wieder ab. Gott, können wir sagen, lässt Machthaber zu und schaut, dass sie wieder wegkommen. Und so können wir voller Zuversicht in den Gruppen zusammen beten, Fürbitte tun, ohne in Angst müssen zerstarren, wenn da irgendein Erdogan oder ein Chines oder weiss ich, wer irgendetwas macht, oder? Sondern wir können in Zuversicht beten und wissen, sie sind gekommen und gegangen, in den letzten 3000 Jahren, 4000 Jahren. Sie haben so gross gepuppt und plötzlich sind sie wieder weg gewesen. Gott sitzt im Regiment. Okay? Und jetzt lade ich euch ein, gemeinsam zu unserem Vater zu beten.